Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Der Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich, geboren 1935 in Reichenbach im Vogtland, siedelte Ende 1977 von der DDR in die Bundesrepublik über. Im Gespräch mit Schülern der Paul-Nartorp-Oberschule in Berlin erläuterte Schädlich, was die Umsiedlung für seine Arbeit bedeutete. In der am 21. Januar 1987 aufgenommenen RIA-Sendung bilanziert Schädlich seine Lehrjahre im neuen System. Im Austausch mit den Schülern geht es um Demokratie und Diktatur, um Politik und Moral. Die Gesprächsleitung hatte Manfred Rexin.
Ein neues RIA-Schulklassengespräch, zu dem ich in der Paul-Nartorp-Schule in Berlin-Friedenau sehr herzlich den Schriftsteller, Herrn Dr. Hans-Joachim Schädlich, begrüßen kann. Die Schüler kennen ein bisschen ihre Biografie, Herr Schädlich. Sie wissen, dass Sie 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren sind. Das muss übrigens eine literarisch fruchtbare Gegend sein, denn Jürgen Fuchs, glaube ich, stammt auch dort her. Sie haben studiert an der Humboldt-Universität in Ostberlin und an der Karl-Marx-Universität in Leipzig, Germanistik und Linguistik, und waren dann in diesem Fach als Linguist viele Jahre lang, von 1959 bis 1976, an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin tätig, bis es dann zu jener bekannten, auch heute noch unvergessenen sogenannten Biermann-Affäre kam, zur Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermann, zur Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR, während er gerade im Westen war. Das hat viele Intellektuelle in der DDR damals 1976 erregt und empört. Sie haben den Protest gegen diese Ausbürgerung mit unterschrieben. Und damit begann eine Menge von Schwierigkeiten. Sie haben sich dann erst unter dem Eindruck dieser Schwierigkeiten entschlossen, ihr erstes größeres Prosabuch, Versuchte Nähe, 1977 bei Rowohlt, also im Westen, in einem Verlag der Bundesrepublik erscheinen zu lassen. Es folgte der Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR und Übersiedlung in den Westen, dem dann Ende 1977 von den Behörden der DDR stattgegeben wurde. Seit etwa 9 Jahren sind sie Bürger des westlichen Deutschlands, zuerst in Hamburg und nun in Berlin lebend. Und ihr letztes Buch, Thalhofer, im vergangenen Jahr erschienen, ist dem größten Teil ihrer Gesprächspartner vertraut. Es war die Idee, dass wir einen Eindruck von Ihrer Schreibweise gewinnen, indem wir Sie bitten, ein paar Stellen aus diesem Buch zu lesen. Zunächst eine Stelle, die ein bisschen deutlich machen kann, mit welcher Gestalt Thalhofer wir es da zu tun haben.
Das kann Thalhofer niemandem sagen, auch der Mutter nicht. Dass die Kriminalabteilung des Polizeipräsidiums, in welche er aufgenommen wurde am 1. August 1842, als ein Anwärter auf die Stellung eines Kriminalkommissars, ihn bestimmt hat zu einer politischen Aufgabe. Die Mutter weiß zwar von seiner Anstellung und wusste, als sie von Thalhofer davon erfuhr, nicht sicher, ob sie sich freuen sollte, weil es Thalhofer gelungen war, seiner Neigung einen beruflichen Rahmen zu geben, oder ob sie das Glück des Sohnes fürchten sollte für den Sohn. Thalhofer steht unter der Leitung und Obhut des königlichen Polizeiinspektors Hofrichter. Das, sagt Thalhofer, ist ein Glück. Denn Herr Polizeiinspektor Hofrichter ist Vertrauter des Herrn Polizeipräsidenten von Puttkammer. Er ist also sowohl ein erfahrener Mann des Faches als auch einflussreich. Er kann mich, sagt Thalhofer sich, in zweifacher Weise fördern. Ich will alle Kraft daran setzen, sein Vertrauen in mich, seine Neigung zu mir zu rechtfertigen oder besser durch geneigte, vertrauensvolle Leistung eigentlich zu begründen. Sie reisen nach Köln, sagt Polizeiinspektor Hofrichter. Ein erfahrener Vertrauensmann unseres Präsidii, Herr Friedrich Goldheim, ist bereits dort eingetroffen. Zwar bedarf er ihrer Mithilfe nicht, aber zum Zweck ihrer Einweihung in die Observation Verdächtiger sind Sie, Herrn Goldheim, ab sofort als eine Art Koinquirent beigegeben. Sie reisen morgen. Am Sonntag ist in Köln die Grundsteinlegung für den Fortbau des Domes durch den König. Die Feier der Grundsteinlegung soll von überschwänglicher Begeisterung getragen sein. Die Rheinländer sollen von unserem König entzückt und begeistert sein. Freude soll an diesem Tag durch die Stadt wogen. Der König wird von einem einzigen, großen und mächtigen Deutschland sprechen, das unblutig den Frieden der Welt erzwingt. Die Rheinufer werden übrigens in einer Illumination von ungesehenem Glanz erstrahlen. Eine große Feier. Es gibt viel Arbeit. Was habe ich zu tun, sagt Thalhofer. Sie mischen sich unter die Menge und achten auf Störenfriede. Sie werden nicht allein sein. Das andere ist der Freundeskreis der Rheinischen Zeitung. Trachten Sie nach einem irgendwie gearteten Anschluss. Herr Goldheim wird Ihnen helfen. Sie bleiben in Köln, bis ich persönlich Sie zurückrufe. Der Gedanke einer Verfassung, der in der Rheinischen Zeitung zum Ausdruck gebracht wird, widerstrebt durchaus der Ansicht des Königs. Überhaupt, die Rheinische Zeitung strebt danach, durch Einbürgerung des Geistes und der abstrusen Phraseologie einer neuen Philosophie ein der Sinnesweise der Bevölkerung bisher fremdes Element einzupflanzen. Noch etwas. Nur besonders zuverlässige und tüchtige Beamte werden von mir mit Recherchen dieser Art betraut. Ich rechne sie zu denjenigen, die ich tüchtig und zuverlässig nenne. Sie nehmen durch meinen Auftrag eine bevorzugte Stellung ein, und ich sage ihnen voraus, dass der Neid mancher Kollegen ihnen diese Stellung mitunter recht erschweren wird. Sie werden wohl daran tun, Ihre Tätigkeit in politischen Untersuchungen so wenig als möglich hervortreten zu lassen. Ich verstehe, sagt Thalhofer. Es entspräche gar nicht meiner Art, viel Aufhebens zu machen. Gut, sagt Polizeiinspektor Hofrichter. Sie wissen auch, dass derjenige Polizeibeamte, der für die politische Sicherheit sorgt, leider gehässig angesehen wird. Ich kann Ihnen deshalb nicht Vorsicht genug empfehlen bei der Erledigung Ihrer Arbeit. Überhaupt, das sollen Sie wissen, werden politische Polizeibeamte in aller Regel mit Undank belohnt. Deshalb schätze ich es besonders, dass sich noch Männer zu solcher Tätigkeit bereit finden. Ich wünsche mir doch solche Arbeit, sagt Thalhofer. In Ordnung, sagt Polizeiinspektor Hofrichter. Sie berichten mir separat, durch unsere Kölner Kuriere, direkt in die Dorotheenstraße. Herrn Goldheim treffen Sie im Frankfurter Hof, wo auch Sie Quartier nehmen. Danke, Herr Polizeiinspektor, sagt Thalhofer.
Soweit diese Szene aus dem Jahre 1842, aus der Geschichte der Rheinischen Zeitung und damit von Karl Marx. Das ist ja eine überlebenslange Geschichte, die Sie da geschrieben haben. Bitte.
Wir haben das Buch Thalhofer Ursula Pflug gewidmet. Und meine Frage, wer ist Ursula Pflug und warum haben Sie das Buch gerade ihr gewidmet? Welche besondere Rolle spielt sie für dieses Buch?
Ursula Pflug ist meine Lebensgefährtin und sie hat mir geholfen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen ich diese Arbeit tun konnte.
Sie haben das Buch Thalhofer genannt. Also warum gerade Thalhofer? Wie sind Sie überhaupt auf den Namen gekommen? Ist ja recht ungewöhnlich.
Ja, der Name ist vielleicht in der Gegenwart gar nicht mehr gebräuchlich. Ich weiß das nicht genau. Jedenfalls ist das wohl ein süddeutscher Name. Die ganz einfache Etymologie dieses Namens, die besagt wohl, dass es jemand ist, der einen Hof im Tale besitzt. Die Schreibung Doppel-L und V, das sind nur Schreibvarianten, mittelalterliche Schreibvarianten dieses Namens. Aber diese Etymologie, die besagt natürlich jetzt noch gar nichts über den Sinn der Verwendung des Namens. Ich bin auf diesen Namen gestoßen bei der Lektüre von Arbeiten über die Techniken der Exekution. Das brauchte ich, die Recherche der Techniken der Exekution für diese Arbeit. Und bei der Lektüre solcher Arbeiten bin ich in einer Arbeit über das Hexen- und Henkerwesen im Mittelalter, im deutschen Mittelalter, auf den Namen Thalhofer gestoßen, der mir aus Gründen, die ich noch sagen werde, geeignet schien. Aber Thalhofer selbst ist eine überlieferte Figur und war im Mittelalter, im deutschen Mittelalter, im süddeutschen Raum, ein, wenn ich das so sagen darf, in deutschen Henkerskreisen sehr geschätzter Kollege. Mein Thalhofer ist ja kein Henker, aber jemand, der in gewisser Weise mit Henkern zu tun hat. Das heißt, er treibt eigentlich auch Henkern Opfer zu. Der Name war unter anderem aus diesem Grunde für mich interessant, aber auch aus dem anderen Grund, er beschreibt eigentlich nichts. Er klingt irgendwie dunkel. Man weiß nicht sofort, was das bedeutet. Es bedeutet eigentlich nichts. Er hat wegen der dunklen Vokale und auch wegen des scharfen Konsonanten am Anfang einen irgendwie bemerkenswerten Klang für mich. Und ich habe mir immer vorgestellt, als ich darauf gekommen war, diesen Namen zu wählen für diese Figur, dass sich vielleicht die Bedeutung dieser Klangfolge Thalhofer oder dieses Namens so recht ergibt, wenn man die Geschichte, die ich schreiben wollte oder dann schrieb, gelesen hatte. Dass das sozusagen eine Art Signum für mich, eine Art Signum für diese Art, für diesen Menschen oder für diesen Typ von Mensch wurde. Das waren so ungefähr die Gründe für die Wahl dieses Namens. Sollte es in Deutschland jemanden geben, der Thalhofer heißt, dann bitte ich diese Person um Vergebung.
Ja, bitteschön.
In unserem Zeitungsartikel von 1978 in der Süddeutschen Zeitung wurde geschrieben, dass Sie damals im Göttinger Theater ein Werk vorgelesen hatten, das auch ein Thalhofer war. Ist das quasi die Urform gewesen, weil das ja scheinbar inhaltlich etwas anders war? Ist das quasi ein Urtext dieses Romans? Oder?
Die Idee zu diesem Buch, die hatte ich, als ich noch in der DDR war, die Idee. Und ich habe auch Vorarbeiten dazu gemacht, als ich noch in der DDR war. Unter anderem habe ich einen kleinen Abschnitt geschrieben. Und die Konzeption oder die Idee dieses Buches, die war schon so deutlich in meinem Kopf, dass ich in Gedanken diesen Abschnitt an einer bestimmten Stelle eingeordnet habe, einordnen konnte. Und ich glaube, dass er sich auch, er hat sich mit wenigen Änderungen, die ich aus Gründen der Datierung von Ereignissen vornehmen musste, dann auch mehr oder weniger problemlos in diesen Text eingefügt. Das ist ein Text aus der zweiten Hälfte des Buches. Und diesen kleinen Abschnitt, der damals schon vorlag, den habe ich im Deutschen Theater in Göttingen vorgelesen.
Ja, mich würde interessieren, warum Sie denn 8 bis 10 Jahre damit gewartet haben, ehe Sie das Werk vollendet haben. Also ist ja nun eine recht ungewöhnlich lange Zeit. Es gibt ja Schriftsteller, die schreiben wirklich in kürzester Zeit, dass man nicht mal so schnell lesen kann, ihre Bücher runter. Während bei Ihnen, jetzt das zweite Werk oder das zweite größere Werk jetzt erst richtig rausgekommen ist.
Ja, das ist, Ihr Zusatz trifft zu, das zweite größere Buch. Ich habe zwischendurch in der Bundesrepublik wohl kleinere Bücher veröffentlicht. Darüber kann noch geredet werden. Aber der erste Grund, warum das lange gedauert hat, der liegt, glaube ich, darin, dass ich tatsächlich lange brauche. Ich schreibe eigentlich wenig und langsam. Aber der reicht nicht aus zur Erklärung, warum das so lange gedauert hat. Abgesehen von den kleineren Büchern, die ich zwischendurch veröffentlicht habe. Man muss sich auch vor Augen halten, was es bedeutet, wenn man sämtliche Lebens- und Arbeitsumstände, so wie ich sie in der DDR im Laufe von vielen Jahren entwickelt hatte, aufgibt, um, und das ist ja für mich so gewesen, in einer völlig anders gearteten Gesellschaft und Umgebung ganz von vorn anzufangen. Und diese Zeit, die muss in Rechnung gestellt werden, wenn man sich fragt, warum es so lange dauert, ehe jemand wieder etwas Größeres macht. Und diese Zeit hat doch mehrere Jahre gedauert. Jahre der Anpassung, ich sage lieber Lehrjahre. Jahre der Erkundung und der Kenntnisnahme neuer Lebens- und Arbeitsumstände und auch Jahre, in denen man sich unter ganz neuen Verhältnissen selber erst einmal wiederfinden muss, ehe man arbeiten kann. Da kam es mir vielleicht zugute, dass ich den Stoff, die Idee zu diesem Buch schon im Kopf hatte. Ich musste auch sehr viel für dieses Buch recherchieren und das hat auch eine Menge Zeit gedauert. Ja. Vielleicht sogar genauso viel Zeit wie die eigentliche Niederschrift. Wobei nicht genau gesagt ist, was Niederschrift im Einzelnen bedeutet. Es gibt dann auch mehrere Versionen einzelner Teile und so weiter. Also gemessen daran kommen mir diese Jahre gar nicht so zahlreich vor, die vergangen sind, ehe dieses Buch fertig war.
Bitte schön.
Also ich möchte ganz gerne mal wissen, woher Sie die Idee für dieses Buch haben. Also über so einen langen historischen Zeitraum ein Buch zu schreiben und die Person auch, also eben übermenschlich lange leben zu lassen.
Ja, der Anstoß dazu waren eigentlich Beobachtungen in meiner Umgebung damals, in der DDR, als ich da noch lebte, also unmittelbare Beobachtungen oder unmittelbare Erfahrungen, womit, sage ich noch, und auch mittelbare Erfahrungen, soweit es die Beobachtung von Vorgängen und Sachverhalten betrifft, die zum Beispiel in der Bundesrepublik sich darstellten. Welche sind das? Ich meine damit die Beobachtung der Tatsache, dass es Leute gibt, für damals muss ich sagen gab und gibt es auch noch, die als Spezialisten bestimmter Fächer, als Spezialisten ihres Faches unter verschiedenen politischen Ordnungen oder man könnte in bestimmten Fällen auch Regimen sagen, dass es Leute gibt, die unter verschiedenen politischen Ordnungen ganz unabhängig vom Charakter dieser Ordnung ganz genau dieselbe Arbeit tun können. Obwohl der Durchschnittsverstand erwarten würde, dass es moralische Gründe gibt, die es ihnen verbieten sollten, das zu tun. Oder gesellschaftliche Gründe, die es diesen Personen verbieten sollten, das tun zu dürfen. Das war der unmittelbare Anlass für die Idee, eine Figur zu beschreiben, die ungeachtet der politisch-ideologischen oder moralisch-ethischen Begründung einer politischen Ordnung als Fachmann seiner Art immer dieselbe Sache tut. Das habe ich natürlich in verschiedenen Bereichen beobachten können. Speziell bei Richtern konnte man das sehr gut beobachten. Die Erscheinung der Kontinuität von Personen über die Grenzen von politischen Ordnungen hinweg. Und es betrifft noch mehr, es betrifft nicht nur die Kontinuität von Personen, sondern auch die Kontinuität von Institutionen über die Grenzen verschiedener Ordnungen hinweg. Solche Beobachtungen waren für mich der Anlass zu der Idee oder zu der Vorstellung, es müsste möglich sein, so etwas in der Gestalt einer Person darzustellen. Und ich habe mir auch verschiedene Überlegungen gemacht, in welcher Profession das zum Beispiel am deutlichsten für mich zum Ausdruck kommt, und bin eigentlich dazu gekommen, dass es am eklatantesten, wenn man das steigern kann, eklatant zum Ausdruck kommt in der Person eines politischen Polizisten, der sozusagen am dichtesten, stellt man sich vor, am engsten eigentlich verbunden sein müsste mit dem, wofür er seine Arbeit tut. Und es fällt einem schwer, sich vorzustellen, dass ein politischer Polizist für die einen und für die anderen dasselbe tut. Ich habe das dann auf die Spitze getrieben. Ich habe mir jemanden vorgestellt, den gerade die politisch-ideologische oder die moralische Begründung einer Ordnung überhaupt nicht interessiert, den nur die fachliche Qualifikation interessiert und dessen Wahrheit nur darin besteht, für jede Ordnung sein Bestes zu geben, sein Bestes zu tun.
Das Stichwort der Kontinuität passt eigentlich auch zu meiner Frage. Und zwar zeigen Sie ja hier anhand Ihres Buches eigentlich die Geschichte eines Deutschen auch, eines deutschen Polizeispitzels, in den verschiedenen Systemen, die hier geherrscht haben und herrschen. Teilen Sie eigentlich diese Auffassung, die teilweise vertreten wird, dass wir Deutschen besonders begabt sind in beispielsweise der Organisation von Überwachungsstaaten, weil wir eben so in der Lage sind, perfekte Ordnungen und staatliche Überwachungsmechanismen zu schaffen? Das wird ja von einigen Leuten behauptet. Gerade auch in Bezug von dem, was Sie eigentlich erlebt haben, auch in der DDR. Ist der DDR-Geheimdienst perfekter organisiert als der rumänische oder der russische?
Also, ehrlich gesagt, ich teile die Auffassung nicht, dass die Deutschen besonders geeignet seien für dieses Fach oder für diese Arbeit. Ich glaube, dass das, was hier beschrieben ist, auch in der Figur eines Mannes beschrieben werden könnte, der einer anderen geografischen Dimension zugehört. Nur für mich bot natürlich, das ist sozusagen in Anführungsstrichen ein glücklicher Umstand, für mich bot die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts für die Beschreibung einer solchen Figur ein relativ ideales Beobachtungsfeld. Weil diese Figur in der Zeit zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die politischen Ordnungen durchschreiten kann, die bis heute in diesem geografischen Areal geherrscht haben. Und insofern boten mir die deutschen Verhältnisse eine Art ideales Laboratorium. Das kann man sich auch woanders vorstellen. Nur, ich bin zufällig mit der deutschen Geschichte vertraut, vertrauter als mit anderen. Und ich neige nicht dazu, die Eigenschaften dieses Mannes oder dieser Figur als sozusagen deutsche Charaktereigenschaften zu bezeichnen. Das nicht.
Da habe ich die Frage dazu, ob das dann vielleicht eine Anklage ist gegen die Person, die als Beamte ja auf mehrere Verfassungen einen Schwur abgelegt haben. Ich meine deswegen, also etwas ältere Personen, die jetzt praktisch drei Staaten oder drei verschiedene Staatsformen mitgemacht haben.
Eine Anklage ist das nicht. Es geht in diesem Buch ja auch nicht um irgendwelche Beamte verschiedenster Fachbereiche oder Berufsgruppen, sondern es geht ja nur um die politische Polizei. Ja. Es ist keine Anklage, es ist eigentlich, wie gesagt, eine Beschreibung. Und ob daraus jemand eine Anklage ableiten will, das muss er selbst entscheiden natürlich. Ich persönlich bin natürlich der Ansicht, jetzt sage ich etwas, was in dem Buch nicht direkt steht, ich bin natürlich der Ansicht, dass es mir besonders schwer fiele als Mitarbeiter eines solchen Apparates, wenn ich einer gewesen wäre, einerseits denn dem Nazireich zu dienen und andererseits einer Demokratie und so weiter oder einem sogenannten sozialistischen System. Das sind rigorose Ansprüche eines Literaten, die in der Wirklichkeit nicht verwirklicht sind, nicht eingelöst sind, aber man wird sie immerhin gelegentlich sagen dürfen oder sagen müssen sogar, einfach um die Gedanken darauf zu richten, dass es bestimmte Ansprüche solcher Art gibt, über die man nachdenken kann.
Bitte schön.
Jemand, der Thalhofer sein könnte, also der mit ihm vergleichbar wäre, oder ist die Figur rein fiktiv?
Das ist natürlich eine ganz brisante Frage, weil die das Verhältnis zwischen Authentizität und Fiktion berührt. Und das war für mich ja eines der kompliziertesten Probleme bei der Arbeit an diesem Buch. Denn einerseits handelt es sich um eine fiktive Figur, um eine erdachte Gestalt. Übrigens nebenbei gesagt, es gibt viele Leute oder Vorbilder für diese Figur. Historische Beispiele, historisch belegte Figürchen sozusagen, ohne dass die identisch wären mit diesem Herrn. Die Fiktion dieser Figur, die enthält ja auch eine gewisse Verallgemeinerung von Zügen vieler Figuren dieser Art, die es wirklich gegeben hat. Also es handelt sich einerseits um eine erdachte Figur, um eine erdachte Art von Biografie und andererseits ist diese Figur von mir in konkrete historische Situationen versetzt. Und da liegt das komplizierteste Problem der Darstellung, dem ich begegnet bin. Denn für mich kam es darauf an, diese beiden Bereiche derart zu verknüpfen, dass eine Grenze zwischen Fiktivem und Authentischem, ich hoffe, selbst für einen Gelehrten nicht mehr ohne weiteres auffindbar ist. Das bedeutet, ich hatte immer im Kopf, und das ist der Versuch, den ich unternommen habe, gewesen, die Fiktion wie etwas Wirkliches erscheinen zu lassen und womöglich das Wirkliche wie Fiktion, sodass es nicht unterscheidbar ist, weil es auch nicht unterscheidbar zu sein braucht. Denn es kommt nur darauf an, letzten Endes, dass die Beschreibung, also die Verknüpfung von Authentischem und Fiktivem, jemandem, der das zur Kenntnis nimmt, wie etwas vorkommt, was so sein könnte, so gewesen sein könnte oder womöglich so sein wird. Das heißt, die Beschreibung des Fiktiven, die sollte so sein, dass sie wie wirklich ist. Und die Beschreibung des Wirklichen, die kann auch als Fiktion verstanden werden, wenn Sie wollen. Übrigens ist mir das auch begegnet. Man spricht von Thalhofer wie von einer wirklichen Person, von einer wirklichen Figur, wenn wir darüber sprechen. Ich habe natürlich viel mehr im Kopf als Sie vielleicht, dass das eine erdachte Figur ist. Aber es ist mir oft begegnet, dass man sagt, an dieser Stelle sagt Thalhofer oder Herr Thalhofer lacht selten und so weiter. Und da hatte er plötzlich schon eine Realität bekommen im Kopf dessen, der das gesagt hat. obwohl es natürlich diese Figur nie gegeben hat. Nur sie gibt es, wenn sie beschrieben ist. Das ist sozusagen die zweite Ebene der Wirklichkeit. Andererseits hat man mich gefragt, wie sind Sie auf die Idee gekommen, so einen Typ zu beschreiben, wie diesen Peter Hille? Ja, das ist ja ganz kurios. Und ich musste sagen, entschuldigen Sie, Peter Hille hat wirklich gelebt. Den habe ich mir nicht ausgedacht. Also da war Fiktion und Wirklichkeit schon ineinander übergegangen.
Bitte?
Ich hatte auch eine ganz allgemeine Frage. Ich wollte erst mal wissen, warum Sie überhaupt grundsätzlich angefangen haben zu schreiben und warum Sie so schreiben, wie Sie schreiben. Also, ich meine, Sie haben ja nun einen besonderen Stil und warum Sie das so machen?
Das sind zwei verschiedene schwere Fragen. Die erste Frage ist allerdings doch etwas leichter zu beantworten als die andere. Ich habe mich das natürlich auch gefragt, schon bevor ich öfter danach gefragt wurde. Und ich bin darauf gekommen, dass es ein mir eigenes Bedürfnis ist, jemandem etwas zu erzählen. Das klingt sehr einfach, aber das ist ein elementares Bedürfnis. Jemandem etwas zu erzählen. Und ich vergleiche das mit dem Bedürfnis, etwas zu singen, aber etwas, was es noch nicht gibt. Man singt ja auch Melodien oder pfeift Melodien, die man in diesem Moment erfindet, ein Bedürfnis nach einem Ausdruck von etwas. Das ist eigentlich der Grund dafür, dass ich angefangen habe zu schreiben. Ein Mitteilungs- und Erzählbedürfnis. Das kann ich nicht tiefer begründen. Und warum ich so schreibe, wie ich schreibe, diese Frage kann ich ganz schwer oder gar nicht beantworten, weil ich nicht genügend über mir selber stehe. Erstens, um zu wissen, wie ich es eigentlich mache. Das ist eigentlich sehr, sehr fragmentarisch, wenn ich zu sagen versuchen würde. Und noch schwerer ist es mir zu sagen, warum ich es so mache. Das tut mir leid, das kann ich fast nicht.
Man hört ja immer wieder von Schriftstellern, Künstlern und Musikern in der DDR, die nicht öffentlich auftreten wegen ihrer politischen Meinung, die aber dann weiter in den privaten Bereich eindringen und dort private Vorstellungen halten. Haben Sie jetzt in der DDR auch selbst im Freundeskreis private Vorlesungen gehalten?
Ungefähr seit 1974 gab es in Ost-Berlin einen Kreis von Autoren, die sich regelmäßig getroffen haben mit Autoren aus der Bundesrepublik und aus West-Berlin. Das ging übrigens auf einen Vorschlag von Günter Grass zurück, der bei Bernd Jentsch zu Besuch war, im Kreise mehrerer Leute, und der dort die Idee hatte, dass man sich gegenseitig Texte vorlesen könnte, um sie unter Ausschluss der Kritik, der öffentlichen Kritik, zu kritisieren. Und seit dieser Zeit habe ich an ungefähr einem Dutzend von Treffen dieser Art teilgenommen, auf denen West- und ostdeutsche Autoren einander vorgelesen haben, aber ohne Publikum und fast immer ohne Kritiker. Das heißt, die Kritiker sollten auf keinen Fall darüber schreiben, aus verschiedenen Gründen nicht. Und sie haben sich vielleicht gelegentlich an der Diskussion beteiligt. Das war für mich in der DDR, wenn man das so sagen darf, die einzige literarische Öffentlichkeit über mehrere Jahre. Aber das unterscheidet sich sicher noch von dem, was Sie vielleicht im Auge haben, denn, wie gesagt, das verlief ohne Publikum, ohne Zuhörer, die nur dabei sein wollten, um zu hören, was es gibt. Für mich war das eine äußerst strenge Schule, muss ich sagen. Und ich erinnere mich an viele äußerst interessante und harte Diskussionen in diesem Kreise, an denen viele Autoren teilgenommen haben, aus der Sicht von damals von drüben, das meint aus dem Westen, und viele aus dem Osten. Eine Reihe von Autoren aus der DDR, die daran teilgenommen haben, sind in der Bundesrepublik, andere nicht, sodass man sich vorstellen kann, es wäre ihnen nicht erwünscht, ihren Namen zu nennen. Und aus der Bundesrepublik waren zum Beispiel an dem ersten Treffen, außer Günter Grass, Uwe Johnson, Nicolas Born und Christoph Buch. Und auf dem letzten Treffen, an dem ich teilgenommen habe, hat auch Max Frisch gelesen. Das letzte Treffen war allerdings ohne Diskussion, denn das sollte eine Geburtstagsfeier für Max Frisch sein. Und so gab es eine Reihe von Begegnungen mit Autoren aus der Bundesrepublik und West-Berlin, in Ost-Berlin, die sich zum Teil zu Freundschaften entwickelt haben, die bis heute bestehen. Ja.
In Ihrer Kurzbiografie steht, dass Sie nach eigenen Angaben nie mit politischer Absicht geschrieben haben. Nun habe ich von Ihren Antworten aber durchaus nicht den Eindruck, dass Sie unpolitisch seien. Haben Sie sich in der Hinsicht geändert, dass Sie jetzt doch mit politischen Zielen schreiben, oder wie ist das zu verstehen?
Ich selbst verstehe das gar nicht als Widerspruch. Ja. Jeder ist doch irgendwie ein sogenannter politischer Mensch. Das heißt, jeder beschäftigt sich mit Problemen und Konflikten seiner Zeit oder der Vergangenheit und setzt sich damit auseinander. Insofern ist er irgendwie ein sogenannter politischer Mensch. Das bin ich wie Sie auch. Andererseits habe ich nicht mit Vorsatz sogenannte politische Texte geschrieben, das heißt im Sinne bestimmter politischer Aussagen. Das eigentlich nicht, sondern ich war eigentlich in erster Linie immer interessiert an einer Sache, an einem Sachverhalt meiner Umgebung oder der Vergangenheit, die sich auch als irgendwie politisch wichtig erwies oder erwiesen hat. Aber es war nicht die Absicht, eine politische Aussage sozusagen zu literarisieren. Das war das nicht. Ja? Das Einzige, was ich mir vorstelle, das ist relativ wenig, das ist der Gedanke, man könne auf die Gedanken anderer in einer Richtung, die einem selbst am Herzen liegt, etwas einwirken. Ob das gleich eine Veränderung ist, das ist noch eine andere Frage. Sicher verändert es den Menschen, auf dessen Gedankenwelt eingewirkt wird, schon erstmal nicht ohne weiteres im Ganzen, sondern sowieso nur vielleicht partiell. Und ob das selbst wiederum zu einer Veränderung von Wirklichkeit führt, das ist schon wieder eine andere Frage. Ja. Also die Wirkung von Texten, die muss meines Erachtens äußerst bescheiden bewertet werden.
Bitte. Gibt es da auch einen Unterschied zwischen verschiedenen Staatssystemen? Also ist die Wirkung in der DDR von Texten eine andere als die in der Bundesrepublik?
Das glaube ich. Das hat unter anderem damit zu tun, dass in der DDR bestimmte Arten von Texten, eine bestimmte Art von kritischer Literatur überhaupt nicht ohne weiteres zugelassen ist. Und dass es auch keine im Sinne der Demokratie freie Presse gibt, sodass die Erwartung der Leser oder Zuhörer an Literatur viel, viel höher ist, weil man der Literatur allerlei Funktionen aufbürdet, die anderswo eher verteilt sind. Und weil man auch von den Literaten erwartet, da sie angeblich über das Wort verfügen,
dass Sie Dinge sagen, die Sie, die Leute, nicht sagen können oder dürfen. Deshalb richtet sich ein erhöhtes Interesse in der DDR auf bestimmte Texte. Und wenn Sie mich fragen, ich finde das eher unnatürlich. Also, mancher, der aus der DDR in die Bundesrepublik kommt, beklagt, dass seine Texte in der Bundesrepublik keine solche Bedeutung haben oder keine solche Wichtigkeit erlangen, wie sie sie in der DDR hatten, weil die Literatur dort, bestimmte Art von kritischer Literatur, diese Funktion, diese Aussagefunktion erfüllt, die ich eben beschrieben habe. Aber ich finde es eher natürlich, dass es Verhältnisse gibt, in denen man nicht von bestimmten Literaten die Weisheit und kritische Wahrheit auch um jeden Preis erwarten darf, sondern dass es verschiedene Mittel und Medien gibt, die das, was gesagt werden muss, zum Ausdruck bringen. So ergibt sich auf eine gewisse natürliche Weise ein geringerer Grad von Interesse für Literatur.
Bitte schön.
Ja, ich will wissen, ob Sie sich noch an eine bestimmte Zielgruppe richten.
Eigentlich nicht. Also, es ist sowieso schwer, mit dem Begriff Zielgruppe zu operieren, wenn man etwas schreibt. Das weiß ich gar nicht, wer das sein könnte. Und das bleibt auch beliebig, wie ich in der Reaktion auf das Buch erfahre. Eine Zielgruppe habe ich nicht vor Augen. Ich habe nur etwas ganz Bestimmtes vor Augen, natürlich. Das ist unabhängig davon, wie man eine Gruppe benennt oder nicht. Die Vorstellung oder der Wunsch, in den Köpfen solcher Menschen, die das Buch zur Kenntnis nehmen wollen, einige Gedanken hervorzurufen. Mehr habe ich mir nicht vorgestellt. Also Gedanken hervorzurufen, zum Beispiel über das Verhältnis von Demokratie und Diktatur oder Gedanken zu wecken über das Verhältnis von Politik und Moral. Oder auch darüber, dass es nötig ist, und jetzt sage ich es einmal direkt, dass es natürlich nötig ist, in der parlamentarischen Demokratie, die parlamentarische oder öffentliche Kontrolle der Sicherheitsapparate oder Sicherheitsdienste sozusagen installiert hat, darauf zu achten, dass diese öffentliche Kontrolle auch funktioniert.
Sie hatten, glaube ich, jetzt ein Beispiel entdeckt, das Sie noch vortragen wollten?
Nein, es bezieht sich etwas darauf, aber auf ein anderes Buch, auf die versuchte Nähe. Und zwar beschreibt Jurek Becker, dass Sie die Namensgebung in der DDR verändern. Sie sagen zum Beispiel nicht Genossen der Volkspolizei, sondern ein Kommando der städtischen Polizei. Aus welchen Gründen tun Sie das?
Das tue ich übrigens zum Teil auch hier, sofern es sich um den sogenannten Staatssicherheitsdienst handelt. Der Thalhofer spricht immer nur vom Dienst.
Warum?
Das ist in diesem Falle auch durch die Zweideutigkeit des Wortes Dienst begründet. Das beschreibt ja eine Behörde und den Dienst als die Pflicht für diese Behörde, in diesem Fall. In anderen Fällen geschieht es manchmal, um durch die Fortnahme des unmittelbaren konkreten Bezugs auch eine fast ironische Distanz zu dem Beschriebenen zu erlangen.
Denn ich hatte den Eindruck, dass Sie dadurch doch schon eine gewisse politische Handlung vornehmen. Denn Volkspolizei klingt ja wie eine Polizei des Volkes. Während eine städtische Polizei eine Polizei der Stadt ist, das doch aber schon mehr abstrakt wirkt
als Volk. Das ist das, ja.
Ist das also wirklich, dass Sie sich dann von dem Begriff, von dem Staat, von dem System distanzieren wollen?
Das ist in diesem Falle, den Sie anführen, die Absicht, sich von dem Missverständnis des Ausdrucks Volkespolizei zu distanzieren. Dass es eine Polizei der Stadt ist, das ist unstrittig. Dass es die Polizei des Volkes ist, ist strittig.
Fühlen Sie sich denn als Ostdeutscher oder als Westdeutscher?
Um es kurz zu sagen, als Ost-Westdeutscher.
Wollen Sie jetzt vielleicht Ihre Frage stellen und dann als Letzter Sie, bitte.
Ja, ich möchte auf einen ganz anderen Punkt kommen, und zwar auf Ihre Popularität. Denn im Allgemeinen ist es so, dass Schriftsteller, die in der DDR nicht publizieren können, hier im Westen eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen, was zum Beispiel an der Auflage Ihres Buches Versuchte Nähe zu sehen ist. Und dann mit der Übersiedlung ebbt ja die Aufmerksamkeit, das Interesse etwas ab, was man an dem, ja, der Auflagenzahl des Buches irgendetwas irgendwie sieht. Wie wird man als Schriftsteller mit Popularitätsschwankungen fertig? Ändert sich zum Beispiel auch die Intention des Schreibens?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich weiß selbst keine schlüssige Antwort auf Ihre Frage. Ich beschäftige mich auch mit diesem Problem. Einerseits, darüber sprachen wir schon, kommt es mir recht natürlich vor, dass die sogenannte Popularität, die ihren Grund hat in einem politischen Bonus, zurückgeht. Das kommt mir eigentlich natürlich vor. Und ich möchte auch auf keinen Fall darauf reiten, dass ich aus der DDR komme und deshalb immer ein besonderes Interesse zu erwarten hätte. Aus diesem Grunde haben der Verlag und ich im Falle des Buches Thalhofer auch ausdrücklich darauf verzichtet, im Klappentext das Kürzel DDR zu verwenden. Da stehen nur Städtenamen bei der Personenbeschreibung. Andererseits ist es natürlich auch eine Existenzfrage in gewisser Weise, ob man zum Beispiel, das hängt ja mit einer Art von Popularität zusammen, ob man zum Beispiel in der Lage ist, seine Bücher zu verkaufen oder verkaufen zu lassen, um als freiberuflicher Autor leben zu können. Man kann sowieso nicht davon leben, aber zum Teil doch davon. Und am Ende der Überlegung bin ich mir über die Antwort, was den ersten Teil Ihrer Frage betrifft, nicht ganz im Klaren. Die Intention des Schreibens, glaube ich, berührt es bei mir nicht. Ich habe mich, ich hoffe, dass es auch so bleibt, eigentlich in erster Linie, ohne Sie kränken zu wollen, wenn ich schreibe, immer an mich selbst gewandt. Ich will mit mir über etwas ins Reine kommen. Ich will mir selber etwas so sprachlich so verdeutlichen, dass es für mich keine Zweideutigkeit zum Beispiel gibt. Und wenn das für andere interessant ist, dann habe ich Glück gehabt. Das ist wirklich so. Wenn es anders wäre, dann würde ich eben auch viel mehr schreiben oder mich womöglich, das ist ja auch nicht so schwer übrigens, man kann sich ja auch verstellen, mich irgendeinem Geschmack anverwandeln, wie man heutzutage sagt, und wie man auch sagt, was Populäres raushauen. Ja. Aber das will ich eigentlich nicht. Also die Intention, glaube ich, ändert es kaum. Die Schwankungen sogenannter Popularität. Bei mir.
Offenbar muss Sie aber doch die Schreibintention sehr interessiert haben, denn Sie haben in der Berliner Morgenpost einen Beitrag geschrieben, wo Sie sagten, was und wie schreibt man denn jetzt? Was kann der Gegenstand meiner Arbeit sein? Offenbar muss doch die Veränderung der Umstände für Sie als Schriftsteller auch was bewirkt haben. Es kann nicht ganz so gewesen sein, dass es das Gleiche ist.
Ja, natürlich. Der Gegenstand muss ja überlegt sein. Als ich aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen war, hatte ich bis dahin über mehr oder weniger Dinge geschrieben, die aus meiner mittelbaren oder unmittelbaren Erfahrung mit meiner Umgebung dort hervorgegangen waren. Ja. Diese Umgebung hatte ich aber nicht mehr zur Verfügung. Und deshalb musste ich natürlich überlegen, was eigentlich mein Gegenstand sein kann. Ich wollte nicht hier über DDR als Hauptgegenstand meiner Arbeit schreiben. Das wollte ich nicht, weil ich der Ansicht war und bin, dass ich, wenn ich da nicht lebe, auch nicht kompetent für die Verhältnisse bin als Beschreiber. Insofern musste ich natürlich Überlegungen über den Gegenstand anstellen. Und über die Form insofern auch, als ich immer geglaubt habe und glaube, dass sich die Form aus dem Gegenstand für mich unmittelbar ergibt. Das erklärt meines Erachtens auch die unterschiedlichen, sogenannten unterschiedlichen Stile in dem Erzählungsband Versuch der Nähe. Im Grunde ist es ein einheitlicher Stil, glaube ich, nämlich der Stil oder der Versuch, dem Gegenstand jeweils sprachlich möglichst adäquat sich zu äußern. Dadurch entstehen verschiedene, oberflächlich betrachtet verschiedene Stile. Aber es ist eigentlich ein und derselbe Impetus, sprachlich der Sache möglichst nahe zu kommen. Und das musste ich auch hier tun. Und übrigens habe ich den Beitrag nicht geschrieben, sondern den hat Herr Schröder geschrieben, der mit mir gesprochen hat.
Herr Schädlich, Sie haben ja den Weg, den Sie eingeschlagen haben, der ist ja nicht ganz gewöhnlich und hätte auch anders enden können, zum Beispiel mit der Verurteilung, mit der Argumentation der Verurteilung, dass Sie staats- und regimefeindliche Hetzmanöver machen. Sehen Sie da die Publikation von versuchter Nähe in der Bundesrepublik als Ihre Rettung sozusagen, dass die Ausreise Ihnen erlaubt wurde? Dass Sie hier bekannt wurden und dass man nicht mehr so argumentieren konnte?
Also, das war anders. Die Publikation des Erzählungsbandes Versuchte Nähe, die stand am Ende einer ganzen Reihe von Versuchen, Texte in der DDR zu publizieren. Als das endgültig gescheitert war, habe ich mich entschlossen, die Texte des Bandes Versuchte Nähe im Rowohlt Verlag zu veröffentlichen. Erst die Reaktion darauf hat mich zu dem Gedanken gebracht, die DDR verlassen zu müssen. Erst die Reaktion in der DDR auf die Veröffentlichung dieses Buches hat mir nahegelegt, gehen zu müssen. Und ich bin ja einerseits freiwillig gegangen, aber andererseits war ich auch gezwungen, freiwillig zu gehen. Und zwar infolge der Reaktion, die es in der DDR auf die Veröffentlichung von Versuchte Nähe gegeben hatte.
Hätte das denn anders ausgehen können, wenn jetzt das Buch Versuchte Nähe nicht hier in der Bundesrepublik publiziert worden wäre? Glauben Sie, dass Sie dann eventuell nicht hätten ausreisen dürfen?
Also über den Konjunktiv in der Wirklichkeit verfüge ich nicht.
Die Frage müssten wir wahrscheinlich an den Minister für Staatssicherheit, Herrn Mielke, richten, aber den hatten wir bisher noch nie bei einem RIA-Schulklassengespräch. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Schädlich, dass Sie in die Paul-Natorp-Schule gekommen sind. Ich denke, mancher unserer Hörer wird sich angeregt sehen, durch dieses Gespräch das Buch zu lesen. Deshalb sage ich nochmal, Hans-Joachim Schädlichs Thalhofer ist erschienen bei Rowohlt und kostet 38 Mark. Danke für den Disput.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten ein RIAS Schulklassengespräch vom 21. Januar 1987. Gast der Schüler in der Paul-Natorp-Oberschule in Berlin-Friedenau war der Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich. In der kommenden Woche kümmern wir uns wieder um Ganoven. Zwei Folgen der Serie Es geschah in Berlin sind geplant, zwei spannende Berichte aus den Akten der Westberliner Kriminalpolizei. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut.